Eine Studie aus 2022 zeigt, dass fast 30% von allen Schweizer und Schweizerinnen zwischen 15 und 25 Jahren Symptome von einer mittleren bis schweren Depression haben. Es ist somit eine Realität und wir als Chile, wir wollen bei solchen Themen nicht schweigen, sondern wir wollen genau bei solchen Themen unsere Stimme erheben. Und bei so gesellschaftsrelevanten Themen heisst es ja gesellschaftsrelevant aus einem Grund. Und vielleicht bist du betroffen, vielleicht bist du mal betroffen gewesen, vielleicht wirst du mal betroffen sein, vielleicht kennst du aber in deinem Umfeld. Und ich will dir einfach zuerst mal schnell eine Triggerwarnung aussprechen. Wir werden über Suizidgedanken reden, wir werden über Depressionen schwätzen, wir werden über Selbstverletzung schwätzen. Und wenn du merkst, das macht es viel mit dir, dann bist du weise und du hast die Möglichkeit, um jederzeit aus der Tür rauszugehen, zum Beispiel, um eine Runde um den Block zu machen, um nachher ins Gebetsteam zu gehen, auf uns zuzukommen. Ich glaube, wir dürfen weise sein. Das Gleiche wie, wenn du das auf YouTube siehst, dann würde ich dich trotzdem ermutigen, hey, lass schnell an, ist es jetzt gerade dran, um das zu hören, um es später zu hören oder vielleicht auch, um gar nicht zu hören. Alicia, ich habe so Freude, dass du da bist. Wir werden nämlich genau um diese Themen schwätzen. Du hast deine Geschichte mitgebracht und Alicia ist eine meiner besten Freundinnen. Und ich muss es einfach schnell angesprochen haben. Unsere Outfits, wir haben uns nicht abgestimmt, dass wir so verkehrt angezogen sind. Aber es ist wirklich lustig, weil es passiert wirklich sehr, sehr oft. Und ich habe heute Morgen Alicia noch geschrieben, Alicia, ich wette mit dir. Wir haben das Ähnliche an und siehe da. Genau. Alicia kommt ein bisschen von einer anderen Ecke. Wir hören es nachher an deinem Dialekt. Und ja, das schaffst du selber in der Jugend, bei dir in der Kirche, schaffst du sonst im Kinderspital und studierst mit der besten Klasse am ISTL Theologie und lass uns doch einfach alle schon mal einen mega Applaus geben. Ich weiss noch ganz genau, wo wir uns das erste Mal begegnet sind. Es ist so eine junge, hübsche, frisch, fröhliche Frau reingekommen in das Klassenzimmer. Und ich habe mir so gedacht, bam, die hat etwas zu sagen und die ist irgendwie hat so eine Lebensfreude. Und dann weiss ich noch, bin ich am Abend zuhause auf dem Sofa gesessen, habe Insta-Reels angeschaut und es wird mir ein Reel von dir angezeigt, wo du von deiner Geschichte erzählst. Und mein erster Gedanke ist so, hä? Die Alicia, die ich so lebensfroh kennengelernt habe, erzählt mir von ihren Depressionen, von schweren Zeiten. Und trotzdem hat es mir gerade schon so mega viel gezeigt, von was du für eine Beziehung zu Jesus hast. Und das hat mich mega, mega gefreut. Und irgendwie war das so ein Start von unserer Freundschaft. Und wo ich sehr dankbar dafür bin. Aber bevor wir so mega in das Thema gehen, lassen wir uns anfangen, ganz am Anfang. Ich habe einen Bruder. Und ich liebe ihn sehr, aber er nervt mich manchmal auch sehr. Und er hat mir manchmal schon gelangt. Aber du bist gross geworden mit 3 Brüdern als Älteste. Wie ist das so? Mit 3 Brüdern?
Also, als Kind habe ich es ehrlich gesagt manchmal ein bisschen blöd gefunden. Ich hätte sehr gerne eine Schwester gehabt. Aber mittlerweile ist es sehr cool, es ist sehr wild. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, was mega schön ist. Ja.
Hast du oft müssen beweisen, wer die Älteste ist?
Sie haben sich viel untereinander gemessen. Mhm. Und mittlerweile, also ich habe mit den auch innen gemessen. Und lange, weil ich halt die Älteste war, habe ich mitmögen. Und langsam sind alle grösser als ich, da kann sie immer nicht mehr mit.
Ja, aber und erzähl uns nachher von deiner Kindheit. Wie bist du so gewesen als Kind? Wie war deine Beziehung zu Gott gewesen? Hat das eine Rolle gespielt? Ja, nimm uns ein bisschen mit in deine Kindheit.
Also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Eben die Älteste. Ich war vielfach einfach so ein Selbstläufer gewesen. Also wir 4 Kinder haben 5 Jahre Abstand, also wir sind relativ nah aufeinander. Was dafür zur Folge hat, dass ich viel einfach musste funktionieren. Ich bin ja in der Schule, hat alles funktioniert. Ja, ich bin einfach so ein Selbstläufer gewesen. Ich bin auch noch dabei gewesen und die Aufmerksamkeit war viel auf meine Brüder gewesen. Ja, mhm. Aber ich war eigentlich sehr fröhliches Kind gewesen. Ja.
Immer schön, jeden Sonntag in Kirche.
Schön brav.
Natürlich. Hey, und dann bist du mit 16 auf Amerika, hast du den Time of your Life gehabt, hast dort ein richtiges Leben genossen. Ich habe natürlich glaube ich, auch so. Und dann bist du zurückgekommen wegen Corona. Und dann hast du die Lehre angefangen im Kinderspital als VG. Dann hast du recht schnell etwas gemerkt. Was hast du dort wahrgenommen? Was ist passiert?
Ich habe auf einmal immer Kopfweh bekommen. Gerade so nach dem Essen, gerade die Gemeinschaft nach dem Essen. Oder mir war mega schlecht. Ich hatte einfach immer mega Probleme mit dem Essen. Wo ich das Gefühl hatte, ich habe es nicht vertragen. Und das hat sich dann über Monate hinweggezogen. Ich habe immer das Gefühl, ich habe eine neue Brille bekommen oder gekauft, weil ich das Gefühl hatte, ich sehe nicht mehr gut. Vielleicht habe ich darum Kopfweh. Immer so. Und dann, das war so im September, also etwa einen Monat nachdem die Lehre angefangen hat. Und dann hat eigentlich die Symptome haben immer mehr zugenommen. Die Symptome. Das Kopfweh ist einfach immer stärker geworden. Und irgendwann hat sich dann sind es nicht nur körperliche Symptome gewesen, sondern ich habe mit meiner Lebensfreude gemerkt, ich auf einmal Sachen zu einer Kollegin gehen, wo ich einfach gehen konnte, wie ich bin, mich nicht mal parat machen sind auf einmal mega schwer, mir schwer gefallen. Einfach so ganz alltägliche Sachen sind auf einmal mega herausfordernd geworden, ja.
Du hast also gesagt, du bist auch mega streng mit dir selber gewesen und hast wie du das immer wieder mega versteckt. In dem Fall war es auch sehr etwas Schamerfülltes gewesen.
Ich glaube nicht mal unbedingt so ein bisschen Scham. Also, ich glaube, der Punkt ist, wie so ein bisschen, ich habe nicht gedacht, ich denke, ja, ein guter Christ, oder ich sollte ja fröhlich sein, so, die Freude am Herrn ist meine Stärke und, so Sachen. Und ich habe gefunden, also, mir ist da nicht irgendwie gelehrt worden oder so. Auch von daheim haben wir eigentlich sehr einen offenen Umgang damit gehabt. Darum, ja, wie einfach gefunden, irgendwie, ja, für mich ist das Bild von Christ und Depression irgendwie nicht so ganz aufgegangen. Und darum habe ich es wie lange auch nicht mir können eingestehen. Ja, vieles habe ich es dann so ein bisschen ins Lächerliche reingezogen. Oder ich habe mich dann angefangen, jeden Abend, habe ich wie so eine völlige Gefühlslosigkeit gehabt. Und ich habe dann immer mega gebrüllt und ich habe mich eigentlich in den Schlaf gebrüllt. Und ich habe wie auf einmal über das angefangen zu reden, aber ich habe es mega so in Spass hineingezogen. Ich habe gesagt, ja, ich gehe jetzt mich noch in den Schlaf brüllen. So ganz locker. Aber eigentlich waren es Hilferufe. Ja.
Und du hast nachher gesagt, es ist immer schlimmer geworden. Also im September hat das angefangen, dann ist es schlimmer geworden, Januar, Februar. Was heisst, es ist schlimmer geworden? Was ist nachher passiert?
Also eben zum einen eben die Freudlosigkeit, die Energielosigkeit, Antriebslosigkeit sind einfach immer mehr geworden, die ich gar nicht von mir kenne. Dann auch vielleicht so im Januar, Februar sind Suizidgedanken dazugekommen. Und das war mega schleichend. Es ist nicht, ich bin mal am Morgen aufgestanden und dann denkt, oh, jetzt habe ich Suizidgedanken, sondern ja, kann ich bin mal am Bahnhof gestanden und dann denkt, komm, ich schaue, wie schnell der Zug reinfährt. Und auf einmal merke ich so, was stimmt mit dir? Also noch nie habe ich so einen Gedanken gehabt. Und einfach, ja, wo dann da immer stärker ausgeprägt wurde, oder gerade so am Abend, wenn ich mich in den Schlaf gebrüllt habe, halt Selbstverletzung, die auch dazu gekommen ist. Wieso? Ich habe ein Ventil gebraucht, ich habe nicht mehr gewusst, wo ane mit meinen Gefühlen. Wo man dann da gar nicht realisiert. Also ich hätte mir nie vorstellen können, mich selber zu verletzen. Oder auch jetzt. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Und dann habe ich letztens wieder mal ein Bild gesehen. Und also es hat mich, ja, wie einfach für einen Punkt, dass ich überhaupt gewesen bin.
Es ist dann März geworden, deine Mami hat es dann mal angesprochen und dich eigentlich so ein bisschen zum Arzt gezwungen schon fast. Du bist dann zum Psychologen gegangen und hast dort die Diagnose Depression bekommen. Es ist ja ein Begriff, der gleich einmal noch recht schnell in unserem Maul ist. Kannst du uns sagen, was ist denn genau eine Depression?
Also so ein bisschen von der Definition her sagt man, es ist eigentlich eben eine psychische Störung oder Erkrankung, wo eben einfach kennzeichnet wird durch eben die Antriebslosigkeit, die Gefühlslosigkeit, wo man so ein bisschen viel auch beschreibt. Aber das Spektrum ist natürlich ganz breit. Und oftmals kommen eben, wie bei mir, noch Panikattacken dazu oder die ganze oder eben so ein bisschen Suizidgedanken. Man sieht wie keinen Ausweg mehr, man hat eben keine Freude am Leben mehr. Und gleich ist das Spektrum mega gross. Und gleich, wie man vorher eben die Studie, die du gesagt hast, erleben ja mega viele Leute mal so eine depressive Zeit.
Aber wie du hast gesagt, es ist eine Krankheit. Mhm. Das heisst, es ist etwas, das beim Arzt in der Diagnoseliste steht. Es ist nicht einfach etwas Leichtfertiges, heute habe ich einen schlechten Tag, sondern es ist wirklich etwas, wo eine Krankheit ist. Mhm. ist eine Depression immer gleich? Zeigt sie sich bei jedem gleich? Also weißt, wenn ich meinen Arm gebrochen habe, dann ist klar, der Knochen ist durch.
Nein, also ich habe gerade auch Leute in meinem Umfeld, die auch an einer Depression erkrankt sind. Und bei mir ist es, weil ich es so lange unterdrückt habe, ist es nachher recht schnell mega schlimm gewesen und ich habe nachher nichts mehr gemacht. Ich bin wirklich, wir können nachher noch darauf sprechen, aber ich musste dann in die Klinik und bis zu dieser Zeit bin ich nur im Bett gelegen. Also ich habe wirklich gar nichts mehr gemacht und da gibt es natürlich schon viel auch abgeschwächte oder schwächere Formen, wo es noch gar nicht so weit kommt, wo aber schon länger in Therapie sind, wo gleich noch arbeiten können und. Also es ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, wie sich das schlussendlich zeigt.
Du hast gesagt, du bist in der Kirche gross geworden. Kirche als ein zentraler Ort für dich, deine Beziehung zu Jesus. Und doch hast du ja immer wieder so Sätze einerseits im Kopf gehabt oder eben Christen haben ja keine Depressionen oder auch immer wieder gehört. Wie bist du mit solchen Sachen umgegangen?
Also eben, mir ist auch gerade so von meinen Grossvätern, haben sie auch mich immer wieder gefragt, ja, wie kann denn das sein, dass du Depressionen hast und so, bist du wirklich Christ? Und da, es hat mich im ersten Moment schon herausgefordert, aber ich glaube, weil ich daheim so Unterstützung hatte, klar, das ist mega das Geschenk und das hat überhaupt nicht jeder und bin ich mega froh, dass ich das so erleben oder so haben, dass sie wirklich das auch als Krankheit sehen. Und gleich auch viel, gerade von den Jüngeren, wir kennen jetzt alle, es wird immer mehr auch darüber geredet oder aufgeklärt darüber, dass es eben eine Erkrankung ist und dass es nicht einfach ist, ja, du glaubst jetzt ein bisschen zu wenig, du bist nicht recht Christ. Aber es ist schon herausfordernd gewesen, gerade wenn so Sachen angeworfen werden. Und gleich durch mein Umfeld ist es wie auch, bin ich gut eingebettet gewesen, dass viele auch gar nicht dagegen gesagt haben.
Ich kann mir gut vorstellen, oder ich kann mal, sagen wir mal, den Arm gebrochen. Das kann ich mir vorstellen. Das ist einfach Schmerzen, die wehtun, an meinem Arm, Punkt. Aber wie fühlt sich denn eine Depression an?
Ja, man kann sich eigentlich fast nicht, wenn man es mal selber nicht erlebt hat, dann ist es schwierig zu nachvollziehen. Aber ich finde, es trifft gut, man kann zum Beispiel am Morgen, man kann nicht aufstehen. Ich habe das nie nachvollziehen. Wie kann ich am Morgen, ich meine, ja, wenn ich nur 3 Stunden geschlafen habe, ist es ein bisschen schwieriger zum Aufstehen, aber wieso das nicht können? Oder vielleicht sind wir mal einen ganzen Tag lang wandern und wir sind nudelfertig und ihr könnt wirklich nicht mehr aufstehen. Und so das Gefühl, wenn ihr am Abend ins Bett liegt und ihr könnt nicht mehr, ihr mögt wirklich einfach nicht mehr und ihr müsst noch mal aufstehen. Oder ihr müsst noch Zähne putzen. Der Klassiker liegt im Bett und hat vergessen Zähne putzen. Und es geht einfach nicht. Und ich glaube, das ist etwas, so nach der totalen Erschöpfung, was wir jetzt so kennen, wie das nicht mehr können, trifft es vielleicht am ehesten.
Und ja, auch dort drin, gerade weil es ja eine Krankheit ist, bringt es dann nicht einfach, wenn ich sage, ja komm, jetzt, Alice, jetzt gehen wir einfach gleich kurz zusammen, jetzt reiss mal zusammen, sondern hey, es ist eine Krankheit, wo nicht einfach, also ich meine, jemand, eben, ich bringe jetzt einfach das Beispiel mit dem gebrochenen Arm oder mit dem gebrochenen Fuß. Das heißt ja nicht einfach, ja, jetzt lauf mal einfach, hey, nein, der Fuß ist gebrochen, oder? Du hast nachher müssen, recht lange warten, bis du einen Platz in der Psychiatrie bekommen hast. Das ist ja schon ein mega weiter Weg oder mega ein mutiger Schritt für dich, zu sagen, hey, ja, ich brauche die Hilfe, ich mache den Step in die Klinik. Und gleich ist ja, wenn wir uns überlegen, vom September bis im März, nachher ist ja gleich eine mega lange Zeit vergangen. Was hat dir da drin geholfen?
Also gerade so die ersten Monate, wo es ja noch nicht klar war, dass ich Depressionen hatte, hat mir nicht wirklich viel, also dort habe ich wie auch nicht, also es ist ja nicht bekannt gewesen, dass ich eine Depression habe und ich habe sie wie auch möglichst fest unterdrückt. Darum dort kann ich nicht so viel dazu sagen, aber wie nachher die Zeit eben beim Psychologen war, es hat sich dann herausgestellt, also wir haben verschiedene auch Versuche gemacht, dass ich in die Schule gehen konnte, aber es hat nicht funktioniert, respektive ich war schon dort gewesen, aber ich war nicht anwesend gewesen. Und dann ist wie klar gewesen, ich muss in die Klinik. Und dann bin ich 8 Wochen, glaube ich, daheim gewesen, haben müssen warten auf den Platz. Und dort hat mir einfach mega geholfen. Freunde haben zum Teil bei mir geschlafen. Also das war auch in der Zeit, gewesen, wo ich am meisten Suizid gefördert gewesen bin. Und ich habe meine Freunde gefragt, ob sie bei mir schlafen können, weil ich einfach mir selber nicht getraut habe. Ich habe nicht gewusst, wenn ich am Abend... Ich habe nicht einen fixen Plan gehabt, darum jetzt rückblickend kann ich sagen, es ist nicht... Also, ja, weil ich keinen Plan hatte, musste ich auch nicht irgendwo stationär oder so gehen. Das ist auch noch oft, dass wenn du dann so fix bist, dass du dann noch geförderter bist. Aber wo dann wirklich Freunde zwei Wochen lang bei mir geschlafen haben. Und sonst hat einfach mir mega viel Normalität geholfen. Gerade auch, wo wir wirklich Freunde bei mir daheim abgeholt haben, um nachher irgendwie mit in die Jugend zu ja, dass ich in die Jugend gehen kann. Oder gerade wenn ich mich selbst verletzt habe, mir geholfen haben, anlegen ist zum Beispiel mir mega schwer gefallen. Ja, ich habe nicht gewusst, wann ich anlegen soll. Wo mir dann wie geholfen haben, weil wir jetzt könnten, also ja, bei mir einfach so alltägliche Sachen. Und sonst einfach mega viel Normalität. Gerade auch irgendwie in der Jugend hatte ich mega oft Panikattacken gehabt. Und dort einfach, ja, rausgehen, bimböngeln. Gut, gehen wir raus. Ich hatte Panikattacke, dann ist jemand mit mir drin geblieben, aber die anderen sind raus. Und nachher bin ich auch raus. Und es ist wie, ich bin ganz normal behandelt worden. Das hat jeder gewusst, dass ich, also nicht im Detail, aber wie einfach so, ja, ja, so ein bisschen die Normalität.
Das hat nicht geholfen?
Ja, die Kommentare von wegen, wenn du glaubst nicht so, oder du bist kein rechter Christ. da hat es so geholfen. Und sonst muss ich wirklich sagen, habe ich ja, mega gute Freunde gehabt, die eigentlich mega gut, ja. Und andere Leute haben auch nicht so gefragt. Also irgendwie die, die ich jetzt nicht gern gehabt hätte, dass sie mich nicht, oder fragen, wie es mir geht, die haben nicht gefragt. Und da hat mir auch mega geholfen, dass wirklich einfach die Ängste, ja, so ein bisschen so.
Du hast von einem Vers erzählt, der dir geholfen hat in dieser Zeit, der dich auch schon lange begleitet, das ist ja dein Kampfvers. Mhm. Wir haben dabei, willst du noch etwas vorlesen und etwas darüber erzählen?
Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Aus Jesaja 55, 8 bis 9. Ja, der Vers ist lustigerweise mein Kommvers und mein Taufvers von unterschiedlichen Leuten, war auch noch speziell, ja, oder wo mich einfach auch mega berührt hat. Und der Vers hat mir auch mega geholfen, wie so zu sehen, gerade auch in dieser Hoffnungslosigkeit inne, wie es halt manchmal, man sieht nicht führen, man sieht nicht hinter sich, wie so zu wissen, Gott steht über dem und seine Gedanken sind viel höher als, wie mich ich sehe, nicht mal an den nächsten Tag an und ich will es vielleicht auch nicht den nächsten Tag sehen, aber Gott hat so viel, sein Blick ist so viel weiter und so viel besser, als ich das jetzt gerade vorstellen konnte. Und klar, ich hatte manchmal auch Phasen, wo ich es nicht glauben konnte. Und dann haben auch mega meine Freunde wie für mich geglaubt. Und wie gesagt, hey, schau, Alisa, das ist wirklich etwas, wo du dich festheben kannst. Und da spricht Gott über dein Leben aus. Ja, wo es mir einfach mega auch dabei behalten hat oder mir auch Glauben geschenkt hat, um wie an dem festheben, dass es wirklich so ist.
Mhm. Ja. Der Vers steht ja in der Bibel, Wort Gottes, wo man nachher auch mega oft davon lesen, hey Gott, wo heilt, Jesus, wo Wunder tut. Wir haben ja auch den heutigen Tag genannt, Imagine, Gott heilt. Hast du Hoffnung auf Heilung gehabt?
Also wenn man ja wie so drin ist, dann sieht es auch durch das Krankheitsbild ist man sehr hoffnungslos. Und irgendwie, ja, man ist einfach so in dem inne. Und ich habe schon geglaubt, dass Gott kann heilen. Und auch immer wieder meine Freunde haben gesagt, ja. Und gleich, ja, irgendwie habe ich Hoffnung gehabt und manchmal auch nicht. Und sind viele auch mir gesagt, oder zuerst habe ich es gesagt, irgendwann konnte ich es dann nicht mehr so sagen und dann haben auch viele sie gesagt. Oder ich habe mir immer vorgestellt, wenn es nur jemandem hilft, dann ist das, wo ich durchgehen muss, ob ich geheilt werde oder nicht, dann ist es alles wert. Und wenn es nur jemandem hilft, dass vielleicht jemand an Gott festheben kann, dann lohnt es sich. Und da konnte ich am Anfang selber sagen, irgendwann nicht mehr so. Und dann haben sie es einfach auch für mich gesagt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo weil sie es mir auch immer wieder gesagt haben, wo mich auch fest bei dieser Hoffnung dabei behalten hat.
Und ich glaube, sie haben wie herausgefunden, was hilft dir, Alisa? Mhm. Was ist das, was dir hilft? Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was jedem selber muss spüren oder ja, voll, ja. Was man muss merken. Und gleich haben ja Leute in dieser Krankheitszeit schon für dich gebetet und es ist nichts passiert. Wie bist du mit dem umgegangen?
Ja, gell, es ist schon immer eine Spannung. Das, absolut habe ich es Gott zutraut, dass er heilen kann. Und gleich bin ich nicht geheilt worden. Oder gerade dort in dem Moment oder in dieser Zeit. Und gleich habe ich so kleine Verbesserungen gesehen. Oder ja, zum Beispiel in der Psychiatrie mega coole Gespräche gehabt mit Leuten. Weil du hast halt einfach Zeit, wenn ich nicht gerade in der Einzeltherapie gewesen bin, dann bin ich so im Atelier gewesen. Und dann hat es dort andere Patienten und einfach auch sonst Therapeuten dort. Und ich habe so viele coole Gespräche gehabt. Und ich habe wie gemerkt, Gott hat mich auch in dem an so einem Tiefpunkt gebraucht, wo ich coole Gespräche hatte. Und ich glaube, das hat mir mega auch geholfen, wie so ein bisschen das auszuhalten und wie ich sehe, dass Gott genauso den Teil kann brauchen kann, wie wenn ich jetzt geheilt werde.
Wir machen jetzt einen Gump. Es ist nachher dann eine rechte Zeit vergangen und du bist auf die glorreiche, nicht so schlaue Idee gekommen oder doch schlaue Idee gekommen, dich an ein Event mit mehreren tausend Leuten anzumelden. Du bist tatsächlich gegangen. Was ist dort passiert? Nimm mal kurz mit ihnen.
Ja, genau. Du hast schon gesagt, wir sind irgendwie auf die Idee gekommen. Wir haben von der Holy Spirit Night in Stuttgart gehört. Vielleicht ist der eine ein Begriff. Und wir haben gefunden, es ist eine gute Idee. Meine Kollegen haben so gefunden, nein, Alice, der geht eigentlich nicht so mit deinen Panikattacken und so. Und sie sind auch wieder schlimmer geworden, gerade in dieser Zeit, weil ich angefangen habe zu arbeiten, 10% wieder. Und ja, auf jeden Fall, ich habe gefunden, nein, wir gehen. Und dann sind wir dort angegangen und es war Freitagabend, es war schon den ganzen Abend so ein bisschen um psychische Erkrankungen gegangen. Und ich dachte, ja, ist noch cool. Also, ist noch speziell. Und dann habe ich so eine im Worship gesehen vorne, wo ich habe mega ihre Liebe für Jesus gesehen. Und ich bin nachher auf sie zu und ich habe sie ihr gesagt. Und dann hat sie irgendwie einfach angefangen zu erzählen. Sie hat Depressionen, sie hat Suizidgedanken, einen Suizidversuch gehabt, ist in die Klinik gekommen, in die geschlossen und. So ein bisschen volle Palette. Aber sie ist von Jesus geheilt worden. Und mich hat mit ihrer Geschichte mega berührt. Und sie hat dann irgendwie gefragt, ja, aus welchen Gründen auch immer, wie es denn mir mit dem geht. Und dann habe ich halt von mir erzählt. Und sie so, ja, darf ich für dich beten? Und ja, dann haben sie für mich angefangen zu beten. Auch meine Kollegin, die dabei war. Und dann sind noch andere Leute gekommen. Und ja, sie haben dann einfach für mich gebetet. Ja, ich bin dann am Boden gelegen und ich habe einfach gemerkt, es war so mega schwer gewesen, überall. Mein ganzer Körper war mega schwer gewesen, es hat mich so richtig im Boden reingedrückt. Und nachher haben sie weiter für mich gebetet und irgendwann hat es einfach so auf meiner Stirn angefangen zu kribbeln und es ist warm geworden und ich bin ganz leicht geworden. Ich habe mich auch bewegen, weil ich nicht mehr gecheckt habe, dass ich am Boden liege, weil es so ganz leicht geworden ist und nicht mehr so schwer gewesen. Und nachher haben sie um mich herum mega angefangen zu danken und ja, und dort habe ich einfach gemerkt, wie das ganze Gewicht, oder ja, dort habe ich einfach mega, auch Gottes Liebe mega gespürt in dem Moment. Und ich habe einfach gewusst, ja, jetzt bin ich geheilt.
Was hat sich nachher verändert?
Ja, eigentlich alles. Ich konnte wieder 100% anfangen zu arbeiten. Ich konnte wieder durchschlafen. Wirklich, am Anfang war es so wie so ein Baby. Ich konnte so richtig tief schlafen, ich bin nicht verwachet, ich konnte gut einschlafen, ich hatte keine Panikattacken mehr, ich hatte wieder Lebensfreude. Es haben auch Leute gesagt, oder auf Fotos sieht man es auch, an meinen Augen, es ist wie wieder Leben reingekommen. Und auch Leute beim Arbeiten haben so gesagt, hey, ich habe noch nie so glücklich einen Müllsack entsorgen gesehen. ja, einfach so, ja, mein Leben, ich konnte wieder voll können leben, was ich vorher nicht konnte.
Imagine, Gott heilt, Ausrufezeichen. Und es ist so eine crazy Geschichte, weil es so viel von unserem Gott offenbart, weil es zeigt, hey, Gott heilt heute noch. Und gleich könnte man ja jetzt einfach da einen Punkt machen, hey, alles super gemacht, Gott hat dich geheilt, let's go, Amen, Punkt. Aber es ist oft ja gleich auch nicht die Realität. Viele Leute, die ihnen ein Leiden haben, die ihnen ein körperliches Leiden haben, ein seelisches Leiden. Und es ist nicht alles perfekt. Seit Jahren am Bett und es passiert nichts. Und was sagen wir denn da?
Ja, also manchmal kann man gar nicht viel sagen. Oder gerade auch Leute, mit Leuten, die ich unterwegs bin, die seit Jahren auch an Depressionen erkrankt sind. Und wir beten und beten und beten und es passiert immer und immer nichts. Und ja, also ich habe auch nicht wirklich eine gute Antwort auf das, was wir sagen. Manchmal ist es einfach nicht dran, um etwas zu sagen. Und manchmal ist es einfach dran, zum Betten. Und manchmal ist es auch nicht dran, zum Betten, weil man schon so viel mal gebetet hat und die Person vielleicht gerade nicht möchte.
Und du hast auch vorher die Spannung aufgezählt von, hey, wir glauben an einen Gott, der heilt, aber gleichzeitig auch nicht immer heilt. Wo ja eh durch auch ein Geheimnis bleibt. Und gleichzeitig in der Bibel, wo man ja auch mega viele Geschichten lesen, wo Jesus nicht gerade geheilt hat oder Heilung nicht gerade eingetroffen ist. Ist dann Heilung, hey, ich habe falsch geglaubt und habe jetzt erkannt, wie ich richtig soll glauben?
Nein, ich glaube absolut nicht, dass es darum geht, dass man zu wenig glaubt, dass man falsch glaubt. Sondern ich glaube, Gott möchte heilen. Und gleich ist es eben, wie du vorher gesagt hast, es ist, Gott heilt nicht immer. Und gleich geht es ja eigentlich so viel, um so viel mehr bei Jesus. Es ist Gott nicht nur darum, klar, Jesus hat auch geheilt. Und gleich, Jesus ist nicht auf die Erde gekommen, in erster Linie zum Heilen, sondern Jesus ist auf die Erde gekommen, um uns erlösen, um unsere Sünden zu tragen und schon auch uns zu heilen. Aber vielleicht werden wir auch erst nach unserem Leben geheilt. Sondern er ist eigentlich gekommen, um unsere seelischen Wunden zu heilen, die wir eben nicht können in Gemeinschaft mit ihm leben.
Was heisst, Jesus ist gekommen auf die Erde, um unsere Sünden zu tragen? Was heisst das?
Ja, eben Jesus ist auf die Erde gekommen, als Mensch. Und als Gott ist er gekommen. Und er ist für uns ans Kreuz gegangen. Und er hat die Sünden alle für uns alle getragen. Und ich glaube, das ist das, wo Jesus Hauptauftrag war, zum Kommen. Und die Beziehung zu Gott, weil wir eben Sünder sind, nicht können haben, um die wiederherzustellen.
Das heisst, Jesus, wo man mega oft in der Bibel lesen, wie er Wunder tun hat, wie er Leute geheilt hat, aber er in erster Linie gekommen ist, um die Erlösung zu bringen, damit wir das ewige Leben haben können und nicht einfach verloren sind. Wie kann man denn eine Leidenszeit aushalten? Die Bibel ist voll von Leiden. Wir sehen so viele Leute, die in der Bibel gelitten haben. Und wie kann man denn so eine Zeit aushalten?
Ja, ich habe es schon, glaube ich, ein paar Mal erwähnt. Wie einfach gute Leute um sich herum haben. Ich glaube, ja, du hast letztens gesagt, in den guten Zeiten baut man gute Freunde, die sich dann in den schlechten Zeiten zeigen. Und ich glaube, ja, das hat mir mega geholfen. Einfach gute Freunde haben, die glauben. Ich hatte auch Freunde, die mich in dieser Zeit mega unterstützt haben, die nicht gläubig waren. Und gleich war es für mich mega wichtig, oder sind gerade auch die Beziehungen, meine Freunde, die gläubig waren, haben mich wie auch auf dieser Ebene können mittragen, wo die anderen wie weniger haben können.
Aber Alisha, warum will ich eine Beziehung zu dem Jesus, wenn er mich nicht heilt?
Ich glaube, es ist wie auch so ein bisschen mit dieser Ewigkeitsperspektive, die du vorher gesagt hast. Es geht ja nicht darum, dass ich in diesen 80 oder 90 Jahren, wie auch immer lange ich lebe, möglichst ein gutes und erfülltes Leben habe. Schon klar ist es schön, wenn ich es gut habe. Aber es geht ja so viel darüber hinaus. Und die Alternative wäre, dass ich ein Leben ohne Gott lebe. Aber dann habe ich sowieso nicht die Perspektive auf eine Ewigkeit mit Gott. Und eben, wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe gemerkt, wie Gott mich in dieser Zeit, wo ich nicht geheilt war, genau so gebraucht hat, wo er einfach mit Leuten Gespräche geschenkt hat, wo ich nicht geheilt hatte. Oder ich hatte mit Leuten Kontakt gehabt, wo ich nicht Kontakt hatte.
Du hast vorhin noch das erwähnt von dem Körper, der ja sowieso nicht perfekt ist. Nimm uns noch ein bisschen mit auf diesen Gedanken.
Meinst du,
Du hast vorhin so gesagt, also, hey, wir werden da auf dieser Erde sowieso leiden und da irgendetwas sterben. Welche Perspektive denkst du?
Wir dürfen Ewigkeitsperspektive haben, dass wir werden alle irgendwie mal etwas sterben. Und gleich dürfen wir eben die Perspektive haben, dass es nachher weitergeht und dass es nicht mit dem körperlichen Leiden oder mit dem psychischen Leiden, wo wir haben, jetzt fertig ist, sondern dass es nachher nachher werden wir geheilt und nachher haben wir einen geheilten Körper.
Ja.
Und bis dorthin sind wir wie, ja.
Und wie kommt man dann zu dieser Beziehung mit Jesus?
Ja, ich glaube, es ist ganz einfach, es ist eigentlich nicht kompliziert. Man kann einfach gerade da, wo man ist, wie auch vor Gott kommen, vor Jesus kommen und sagen, hey, ja, ich vertraue dir und ich möchte mit dir durchs Leben gehen und ich möchte da, wo du gemacht hast, die Erlösung, da vom Kreuz annehmen.
Mm.
Und ja, auch das Leben mit Jesus gehen, wenn es nicht alles, auch wenn man eben nicht geheilt wird, oder wenn es, ja, gerade nicht so einfach ist.
Mega, mega. Letzte hat mich so eine Frage so beschäftigt. Er hat aber gesagt, Teuser, folgst du Gott nachher nur dann, wenn er dich heilt, oder folgst du ihm auch sonst nachher? Und wenn dir das, was du gesagt hast, so, hey, es fängt an beim Vertrauen, hey, Gott, du hast einen Plan mit meinem Leben und du bist nicht eine Marionette, sondern du hast irgendetwas mit meinem Leben vor, auch wenn ich es jetzt gerade nicht gesehen oder nicht weiss. Und du hast vorher gesagt, so, hey, ein simples Gott, da bin ich, und das annehmen, was er am Kreuz da hat. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du mega viele Fragen und ich will wirklich nochmal den Alpha aufnehmen. Der Alpha ist ein Moment, wo du darfst kommen und wo du einfach deine Fragen darfst stellen. Und vielleicht hat es bei dir schon angefangen mit dem simplen, hey Gott, da bin ich. Aber vielleicht denkst du jetzt, wow, okay gut, das löst jetzt aber gerade noch mega viele Fragen in mir aus. Dann will ich dich ermutigen, nimm dir die Zeit raus und komm, stell deine Fragen und nimm dir die Zeit raus, wo du einfach kannst sein und echt und ehrlich deine Fragen kannst stellen. Wenn es etwas gibt, wo du jemandem mitgeben willst, wenn er gerade in einer Leidenszeit drin ist und vielleicht gerade nicht so einfach hat, was ist es?
Ich glaube, es ist gerade auch, ob du glauben kannst oder ob du auch Gott festheben kannst oder nicht. Ich glaube, Gott sieht dich, und ich möchte dazu sprechen, Gott sieht dich dort, wo du bist, und ich glaube, Gott kennt dein Leiden. Er hat auch müssen leiden, er ist ans Kreuz gegangen, wo so ein schlimmer Tod ist. Er kennt dein Leiden und er kennt dich. Und ob du kannst glauben oder kannst nicht glauben, es ist okay, und du darfst auch Gott sagen, du darfst es auch vor Gott bringen und du darfst auch sagen, es ist scheiße, weil es ist scheiße, Entschuldigung für den Ausdruck, aber es ist manchmal einfach nicht lässt, durch so eine Zeit durchzugehen und gleich dürfen zu wissen und die tiefe Gewissheit zu haben, Gott ist da und er sieht dich und er möchte mit dir eine Beziehung haben, trotz allem.
Alice, du hast uns mitgenommen in deine Geschichte, hast dich ja noch auch verletzlich gemacht, und ich liebe es so zu sehen, indem ich so eng mit dir unterwegs sein darf, wie du mit deiner Geschichte kannst Gott bezeugen. Und ich glaube, wir können Gott bezeugen im Leiden rein, aber eben auch genau in dem Wissen, hey, Gott heilt, Gott kann heilen, und aber auch gleichzeitig, wo du es mitgenommen hast, in die Spannung rein zwischen Gott, der heilt, und Gott, wo noch nicht heilt. Und wie in dieser Spannung mega drin zu leben. Ich träume davon, dass wir mehr und mehr ein Impact werden, eine Kirche werden, wo wir kommen dürfen mit dem Bruchstück von unserem Leben und es nicht gerade einfach die schnelle, fertige Antwort gibt, sondern wo wir dürfen zusammen vor Gott kommen, zusammen ihm das dürfen anlegen, zusammen dürfen Gott fragen, hey, was hast denn du vor mit meinem Bruchstück? Wo wir zusammen dürfen vielleicht auch einfach mal brüllen und einfach mal sein. Aber wo wir auch dürfen einstehen im Gebet. Du hast gesagt, dich haben mega viele Freunde auch getragen, deine Family hat dich getragen in dieser Zeit. Und ich träume davon, dass wir mehr und mehr immer wieder dürfen offen und ehrlich sein, was es mit uns macht, was es mit unserem Herz macht. Und dass wir dann eine Community sind, wo wir einfach tragen. Ich glaube, wir können im Gebet tragen. Ich glaube, wir können aber auch im Glauben tragen. Und vielleicht hockst du da und hast gerade nicht so eine easy Zeit in deinem Leben. Und ich will dich einladen, dass du jetzt nachher, während wir Lieder singen, einfach darfst sein. weil wir wollen unsere Stimmen erheben und für dich singen. Und dann darfst du einfach hocken bleiben im Fall. Das ist im Fall voll okay. Wir wollen einstehen für dich. Du bist nicht allein mit dem. Und wir wollen das aber zuerst noch eins machen im Gebet. Und dann ist es einfach mega schön, wenn du einstehst im Gebet, wenn wir zusammen von Gott kommen. Und vielleicht hockst du aber auch da und weisst gerade, jemand mit deinem Umfeld geht es nicht gut. Jemand in deinem Umfeld, keine Ahnung, hat gerade Depressionen, hat gerade irgendjemand verloren, eine Beziehung, die in den Bruch gegangen ist. Sonst irgendein Leiden. Dann will ich dich ermutigen, bet mit, sing mit, steh ein für die Person. Und ja, lass uns doch noch zusammen beten.
Ja, Jesus, ich danke dir. Bist du da, bist du gegenwärtig und dürfen wir dich spüren, dürfen wir dich erleben und ja, ich danke dir, bist du auch ein Gott, wo heilt, wo es absolut möglich ist, zum Heilen. Und ich möchte gerade auch dafür beten, dass wir immer mehr auch dafür sehen, wie du heilst, wie du Wiederherstellung schenkst. Und ja, stärkst du einfach auch unseren Glauben, dass wir dafür glauben, dass du kannst, dass wir dafür dir, ja, dass wir es dir dafür zutrauen, dass du kannst heilen und dass du tust heilen. Und ja, ich möchte aber auch für jede einzelne Person beten, da innen oder auch einfach von Leuten, die wir kennen, die durch eine Zeit durchgehen, die nicht einfach ist, die durch eine Zeit vom Leiden durchgehen. Und Jesus möchte dafür beten, dass du gerade diesen Leuten besonders nahe bist, dass du diesen Leuten dich zeigst, dass die Leute einfach zu dir kommen und dafür bei dir einen Ort finden, wo sie auftanken dürfen. Und dass du das ein Ort sein, wo sie sich daheim fühlen dürfen. Und ob du heilst oder nicht heilst, dass sie dürfen festheben und die Gewissheit dürfen haben, dass du sie siehst, dass du weißt, wie es ihnen geht, dass du weißt, was sie brauchen und dass sie dürfen, ja, da überkommen, wo sie brauchen, wo du über ihrem Leben siehst. Und ich möchte auch für jeden einzelnen beten, wo irgendwie über im Umfeld hat, wo von außen muss zuschauen. Ich möchte dafür beten, dass du gerade auch jeden einzelnen von denen darfst einfach stärken und darfst ausrüsten auch mit Weisheit, mit einer Sanftheit, um gerade auch umzugehen, zum Wissen, was dran ist für Freunde, was dran ist für ja, was die Person gerade braucht. Und ich möchte dafür beten, dass ja, du uns einfach durchhalten Wille schenkst, auch im Gebet, dass es darf ein hoffnungsvolles Gebet sein und dass darf einfach deine, dass du über heilig oder nicht heilig, dass du einfach darfst gross gemacht werden, in unserem Leben gross gemacht darfst werden, dass andere dürfen sehen, wer du bist, andere dürfen sehen, was du ja, im Leben tust.
Amen. So gut bist du bis jetzt dran geblieben. Ich hoffe, die Predigt hat dich irgendwo weitergebracht, inspiriert und dich zum Nachdenken gebracht. Vielleicht hockst du jetzt zuhause vor deinem Bildschirm und bist allein. Uns als Impact ist mega wichtig, dass es nicht so bleibt, sondern dass du Connection kannst auch zu uns. Und vielleicht hast du irgendeine Frage zu dieser Message, die du gerade gehört hast. Oder du wünschst einfach ein persönliches Gespräch mit mir oder jemandem von den anderen Impact-Pastoren. Hey, du darfst dich sehr gerne bei uns melden. Du siehst hier unsere E-Mail-Adresse. Die flutscht direkt bei uns in Posteingang. Und ich oder sonst jemand von unserem Impact-Team wird sich bei dir melden. Hey, wir freuen uns, von dir zu hören und be blessed.